Wir sind hier im Maison des Écrivains, dem Haus der Schriftsteller, dessen Leiter Sie sind, Alain Lance. Sie haben immer schon sehr viel mit Schriftstellern zu tun gehabt, aber außerdem sind Sie selber einer. Sie schreiben Gedichte, Sie machen Übersetzungen, darüber werden wir gleich sprechen. Aber vielleicht können wir anfangen mit Ihrer Kindheit, mit Ihrer Herkunft. Sie sind in der Nähe von Rouen geboren, glaube ich. Sind Sie also ein Normanne?
Mütterlicherseits, ja. Also mein Vater kam aus Paris. Aber bei Rouen wurde ich geboren, weil es der sogenannte Troll de Guerre, der komische Krieg war. Mein Vater war an der Maginot-Linie und meine Mutter ging zu ihrer Familie nach Rouen, um zu entbinden. So bin ich dort geboren. Und ja, also schon bei der sehr frühen Kindheit waren in einer ziemlich tragischen, düsteren Tonart die deutsch-französischen Verhältnisse so als Hintergrund.
Ihre Kindheit und Schulzeit haben Sie dann aber in Paris verlebt?
Ja, und ich hab dann Deutsch als erste Sprache gelernt, muss ich sagen, das war der ausdrückliche Wille meines Vaters. Damals sagte man, es ist wichtiger, mit dem Deutschen anzufangen, das ist schwieriger, aber das ist eine Kultursprache. Englisch kommt sowieso dann leichter, aber man muss mit der deutschen Sprache anfangen. Und es war komischerweise ein persönlicher Grund auch für meinen Vater. Er war Kriegsgefangener in Deutschland, aber kam nach der Kriegsgefangenschaft ohne Ressentiments für die Deutschen an sich. Also er war zum Beispiel 3 Monate außerhalb des Lagers in einem Kommando auf dem Land bei Trier. Und musste er bei Bauern arbeiten, was ein Novum für ihn war, weil er ein echter Pariser war. Und wie soll man sich um die Kühe kümmern, das war wirklich terra incognita für ihn. Aber bei diesen guten Leuten konnte er gut essen und sie haben ihn praktisch wie ein Mitglied der Familie betrachtet, und nach dem Krieg blieben die Beziehungen zu dieser Familie. So war ich dann nach einem oder nach 2 Jahren Deutsch im Gymnasium in der Familie damit beauftragt, jedes Jahr die Weihnachtskarte zu übersetzen aus Trier und die Antwort auf Deutsch zu redigieren.
Als Kind haben Sie sich auch sehr für Fußball interessiert. Haben Sie jedenfalls mal irgendwo geschrieben, haben Sie auf den Straßen in Paris regelmäßig Fußball gespielt und sind auch immer ins Stadion gegangen und so weiter. Hat sich das gehalten, diese Begeisterung für Fußball?
Wenig, muss ich sagen. Also es ist im Allgemeinen im Sport jetzt so eine Frage des Geldes geworden. Also es nimmt solche Proportionen an. Ich habe eine gewisse Distanz gegen dieses Schauspiel jetzt. Und auch manchmal neben Schäden des Sportes, ich meine Kollateralschäden, Chauvinismus und Anhänger von Mannschaften, die sich bekloppen, also nein.
In dem Text, in dem Sie von Ihrer Fußballbegeisterung sprechen, erwähnen Sie auch, dass Sie von der Schule geflogen sind irgendwann mal.
Das war das sogenannte dumme Alter, wo ich wirklich Mathe, Latein, Deutsch sogar schlechte Noten hatte.
Sie sind dann trotzdem durch das Back gekommen, nehme ich an, ne? Denn Sie haben dann in Paris Germanistik studiert.
Ja. Ich habe in Paris angefangen, Germanistik zu studieren, und dann stellte sich die Frage, wo werde ich ein ganzes Jahr verbringen? Das war im Studiengang der Germanisten, Studenten, eine ganz normal, sogar eine Notwendigkeit, dass man ein ganzes Jahr irgendwo in Deutschland verbringt. Die meisten meiner Kommilitonen gingen in die Bundesrepublik, aber ich gehörte zu der sehr kleinen Minderheit, die sich für einen Aufenthalt in der DDR entschieden haben.
War das einfach, diese...
Ja, da die Zahl der Bewerber nicht so hoch war, hatte man große Chancen, ein Stipendium zu bekommen. Und so hat es geklappt.
Also Sie kommen da an, das war im Jahr 61, 62?
62.
62, mhm. Kommen da an in Leipzig. Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie das wahrgenommen, diese Stadt?
Erstmal die sinnlichen Eindrücke, Braunkohlegeruch, keine Reklame, die viele düstere Straßen, nicht sehr viel beleuchtet, Benzingeruch typisch für die DDR. Aber in dem Alter, mit meiner politischen Begeisterung, mit der Hoffnung, da wird eine neue Gesellschaft aufgebaut, und auch mit dem Algerienkrieg im Hintergrund, da traf ich Kommilitonen aus Vietnam, aus Algerien, aus Indonesien, aus Kuba. Da dachte ich, jetzt gibt es diese neue Solidarität für eine bessere Welt. Und die negativen Eindrücke, Erfahrungen, die Knappheit von einigen Artikeln bis zu den Beschränkungen der Meinungsfreiheit habe ich damals in Kauf genommen, weil es für bessere Morgen war.
Und wie haben denn also die deutschen Mitstudenten auf Sie reagiert? Sie müssen doch auch für die so etwas wie ein Exot gewesen sein.
Ja, ja. Natürlich war ich oft beauftragt, bei Reisen nach Paris etwas, ein bestimmtes Buch mitzubringen. Also sie waren sehr diskret. Es waren viele unter meinen Kommilitonen, die sich engagiert hatten für diese Gesellschaft.
Diese DDR-Mitstudenten waren also keineswegs, wie man sich das im Westen so vorstellt, im Wesentlichen insgeheim Regimegegner.
Nein, nein, das war noch nicht die Zeit der Stagnation. Ein paar Monate nach dem Bau der Mauer konnte man schon einige Verbesserungen feststellen. Zum Beispiel in der, was man,
Versorgung.
In der Versorgung. Es war eine Zeit, wo ein Impetus war, das war die Zeit der Lyrikwelle, es waren neue Filme, Biermann konnte noch ungehindert öffentlich auftreten. Sagen wir, bis Mitte der 60er Jahre war die Situation interessant und verheißungsvoll. Also, ja.
Haben Sie da im Studentenwohnheim gewohnt?
Ja, ja, in der Focke-Straße. Es waren im Studentenheim sowohl DDR-Studenten der Journalistenfakultät als auch Kommilitonen aus Indonesien, Vietnam, Algerien und Franzosen natürlich. Ja.
Und Sie haben da Germanistik studiert. War damals dort noch der Professor Hans Meyer?
Ja, ja, ich hatte das große Glück, das war sein letztes Jahr, im Sommer 63 hat er die DDR verlassen. Aber ich konnte noch im berühmten Hörsaal 40 Hans Meyer erleben, und das war ein Erlebnis, das war proppenvoll und es war so anregend, und das war wirklich eine tolle Sache.
Haben Sie denn dort auch ein bisschen so die DDR überhaupt kennengelernt? Sind Sie ein bisschen rumgefahren da oder sind Sie immer schön in Leipzig geblieben?
Ich bin vor allem in Leipzig geblieben, ab und zu nach Berlin und einmal eine Reise nach Weimar und ja, Thüringen und Erfurt. Aber für mich zum Beispiel war es das erste Mal in Leipzig, wo ich so oft ins Theater und ins Konzert und in die Oper gegangen bin. Es war billig und ich habe viele Schallplatten klassischer Musik gekauft. Also, als ich Leipzig verließ, kam ich mit einem dicken Koffer mit 70 Kilo Bücher und Schallplatten.
Hört sich fast so an, als sei die DDR damals eine Art Schlaraffenland gewesen.
Ja, das alles war billig und wir hatten ein anständiges Stipendium und das Einzige, was zu kaufen war, es waren Schallplatten oder Bücher.
Sie haben damals auch schon junge DDR-Literaten kennengelernt, glaube ich.
Indirekt. Ich habe ab und zu, ich war bei Lesungen, aber eigentlich erst, als ich wieder in Paris war, im Frühjahr 1964, erfuhr ich von einer Journalistin, also sie wusste, dass ich mich für die Lyrik interessiert überhaupt und für die deutschsprachige Lyrik und für die DDR-Lyrik. Und sie sagte mir, unter den Neuen ist einer, der sehr begabt ist und vergessen Sie seinen Namen nicht, der heißt Volker Braun.
Ja, und Volker Braun hat beschrieben, wie Sie ihn aufgesucht haben, ich zitiere, seit Alain Lance im Winter 1964 in mein Leipziger Studentenzimmer trat, die Pelzmütze auf dem Kopf, der Hemdkragen offen und sich nach dem Dichter, der ich kaum war, erkundigte, war eine meiner Türen französisch. Also in Casablanca heißt es, the beginning of a beautiful friendship.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich hatte einige Gedichte von ihm in Sinn und Form gelesen und unverfroren habe ich angefangen, zwei, drei zu übersetzen und ich wollte ihn treffen. Ich habe ihm gesagt, ich komme aus Paris und ich möchte einige ihrer Gedichte für eine französische Lyrikzeitschrift übersetzen. Und das stimmt. Von da an wurden wir zu Freunden und dann haben wir uns fast jedes Jahr, manchmal mehrere Male im Jahr gesehen.
Volker Braun sagt dann aber auch, was mich anzog, was mich am Französischen anzog, war der sinnliche Geist des Quartier Latin, die Tradition einer undidaktischen Lyrik und ein libertärer Sozialismus. Das beides, die beiden letzten Punkte, die undidaktische Lyrik und der libertäre Sozialismus, das waren nun aber gerade zwei Sachen, die es in der DDR so kaum gab, die ja verpönt waren.
Ja. Volker, den ich Ende 64 kennengelernt habe, konnte erst im Frühjahr 71 ein Visum bekommen nach Paris, ein Jahr nach dem Erscheinen des ersten Buches von ihm in einem kleinen französischen Verlag, eine Auswahl seiner Gedichte, die ich herausgegeben und übersetzt habe. Und natürlich war diese Stimmung da in Paris für viele DDR-Leute eine mögliche Alternative, also kein Verzicht auf eine fortschrittliche Entwicklung, aber mit mehr Freiheit, Temperament und mit anderen Ingredienzen.
Der wahre Freund allein ist doch das höchste Gut auf Erden. Da-jam, da-da-da-dam, da-jam, da-da-da-dam. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt. Ja,
Sonniger Tag, wonniger Tag, klopft in das Herz und der Mond ein Schlag. Lachendes Ziel, lachender Start und eine herrliche Fahrt. Rom und Madrid nehmen wir mit, so ging das Leben dem Taumel zu dritt. Über das Meer, über das Land haben wir eines erkannt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt. Wenn der Schatz dich nicht mehr liebt, ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den's gibt. Liebe vergeht, Liebe verweht, Freundschaft alleine besteht. Ja, man vergisst, den man vergisst, weil auch die Treue längst unmodern ist. Ja, man verließ manche Mal dann, wir aber halten zusammen. Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch das Größte und Beste und Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer dir Freund, und wenn auch die ganze, die schlechte, die wackelige, alberne Welt von den Augen zusammen dir fällt, ja, dann sei auf niemals betrübt. Wenn dein Schatz dich auch nicht mehr liebt, dein Freund, dein glücklicher Freund, das ist doch der größte Schatz, den's gibt.
Sie haben dann andere Kontakte gehabt in der DDR, unter anderem ganz besonders Christa Wolf, die Sie dann auch übersetzt haben. Wie kam dieser Kontakt zustande?
Christa Wolf kam 1970 oder 72 zum ersten Mal nach Paris, nach dem Erscheinen in Frankreich der Übersetzung von Christa T.
Nachdenken über Christa
T. Ja, Nachdenken über Christa T. Der französische Titel war Christa T. bei Le Seuil. Das war von Frau Rollin übersetzt. Damals habe ich sie nicht gekannt und nicht übersetzt. Aber sie kam mit Gerard, mit ihrem Mann nach Paris und sie hatte meine Adresse von Volker Braun. Er sagte, ach, wenn du in Paris bist, sollst du ihn kennenlernen. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und anderthalb Jahre später waren wir bei Wolfs eingeladen, das war noch in Kleinmachnow, für Silvester, Weihnachten Silvester. Und da kam ich mit Renate, mit meiner zukünftigen Frau. Renate ist deutscher Herkunft, sie kommt aus Hessen, Bad Hersfeld, aber das war charakteristisch, das war schon mein vielleicht vierter Aufenthalt in der DDR, aber für sie war, musste sie den Umweg über Paris machen, um zum ersten Mal nach Ostberlin zu fahren. Also das war für sie eine große Entdeckung. Und da seit jenem Jahr, dann haben wir auch Christa und Gerard Wolf öfter getroffen, bis wir damit beauftragt wurden, Anfang der 80er Jahre Kein Ort nirgends zu übersetzen. Dann haben wir andere Werke von ihr übersetzt.
Was haben Sie denn in den 70er Jahren eigentlich gemacht? Waren Sie da in Paris Deutschlehrer?
Ja, ich war 15 Jahre Deutschlehrer in einer Schule der Pariser Industrie- und Handelskammer.
Und parallel dazu haben Sie schon übersetzt oder auf jeden Fall haben Sie parallel dazu Gedichte geschrieben?
Ja, ja, mein erster Gedichtband erschien 1970 und dann einige später. Und ich war Mitglied einer wichtigen Lyrikzeitschrift, Action Poétique. Und nach Volker Braun, nach dieser Auswahl, habe ich Das Judenauto von Fühmann übersetzt. Dann auch andere Bücher von Volker Braun, das ziemlich regelmäßig. Und dann Christa Wolf. Und in der jüngsten Zeit, also schon nach der Wende, einen Autor der jüngeren Generation, der sehr interessant ist, Ingo Schulze.
Wir haben bei all dem eine Parenthese vergessen, nämlich Ihren Aufenthalt im Iran. Wann war das genau? Das war nach der, nach Ihrer Studienzeit.
Ja, genau.
Wie kam es denn dazu?
Damals war noch Wehrpflicht in Frankreich. Und mit dem Privileg für die Studenten, die Möglichkeit, das war nicht automatisch, aber man konnte sich bewerben, die Möglichkeit, statt Wehrpflicht zu machen, anderthalb Jahre, zwei Jahre im sogenannten Kooperationsdienst zu arbeiten. Also für mich kam nur nicht als Techniker oder Ingenieur, sondern als Lehrer. Und ich hatte eine Liste, ich hatte einige Länder aufgelistet und dann kriegte ich keins dieser Länder, nur andere, die mich nicht reizten, nur eins, Iran, da habe ich zugesagt und das war ein wichtiges Erlebnis, zwei Jahre im Iran, die Entdeckung des Orients, einer anderen Kultur, einer anderen Auffassung der Zeit. Und ich hatte noch das Glück, in Isfahan, vor allem in Teheran, persische, iranische Lyriker kennenzulernen. Zur Zeit, wo wir jetzt sprechen, ist für ein paar Tage in Paris einer der Lyriker, den ich damals kennengelernt habe, Mohammad Ali Sepahlou, einer der besten iranischen Lyriker. Und das ist fast wie Volker Braun ein so alter Freund geblieben. Ja.
Wie hat sich denn Ihr Leben zwei Jahre lang immerhin im Iran gestaltet? Waren Sie da stark eingebunden in diese Lehrtätigkeit? Hatten Sie Muße?
Beides. Und ich habe angefangen, Grundkenntnisse der persischen Sprache zu lernen. Und nach den zwei Jahren konnte ich also mich verständigen in der Alltagssprache. Und dieses Land hat mich fasziniert. Nach der Rückkehr nach Paris brauchte ich viele Wochen, um mich wieder einzuleben. Ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt wieder zurück bei den Barbaren. Ich fand unerträglich die Franzosen, die Europäer, ohne Gastfreundschaft, ohne Kultur und so weiter. Also ich hatte ein richtiges Heimweh des Irans.
Sie haben gesagt, Sie haben auch iranische Lyriker kennengelernt, wie Sie ja auch schon DDR-Lyriker kennengelernt hatten. Das heißt, Lyrik ist für Sie vom ganzen Reich der Literatur so die wichtigste Gattung.
Für mich ja, weil ich nicht in der Lage bin, einen Roman zu schreiben oder ein Theaterstück. Also ich habe lediglich nur Lyrik geschrieben, ein paar kurze Prosatexte und natürlich übersetzt. Aber ja, das ist meine praktisch ausschließliche Beschäftigung in der Literatur, Lyrik.
Stellen Lyriker nicht eine besondere Zunft dar? Wenn man sie so vergleicht, also mit Romanciers oder auch Theaterleuten, dann ist das eine Gattung, in der man kaum auf irgendeinen materiellen Erfolg hoffen kann. Das bleibt also ein sehr idealistisches Treiben.
Jein, ja natürlich. Also es ist nie der Fall, dass ein Verlag große Summen anbietet, um einen Lyriker, in Anführungsstrichen, zu kaufen bei einem anderen Verlag, weil der Verlag mit diesem Autor sich große Auflagen verspricht. Ja, das stimmt, ja. Aber die Lyriker sind wie andere, die brauchen Geld zu leben.
Aber meistens kriegen sie das von woanders, also haben sie noch einen Beruf.
Ein Kollege erzählte mir, das fand ich sehr lustig, er sagt, ich sage es ganz offen, wenn ich gefragt werde, was hast du für einen Beruf? Ich bin Lyriker. Aha. Und er hat Freunde, die Landwirte sind in der Gegend von Lyon und die haben ihn gefragt, Lyriker, das ist dein Beruf? Und aber wie kannst du davon leben? Und er hat geantwortet, aber genau wie ihr Landwirte von den Subventionen.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout change de pôle et d'épaule, la pièce était-elle ou non drôle, moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle, sur le canapé du bordel, on venait s'allonger près d'elle, dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent? Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par ma fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville et la nuit monte des civils. Remets du rime et la tessile, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril, à 5 heures, au petit jour, que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suivent.
Ab 1985 waren sie in Frankfurt am Institut Français, in Frankfurt am Main. Nachdem sie also so ein enges Verhältnis zur DDR vorher entwickelt hatten, ist natürlich Frankfurt dann schon etwas ganz anderes. Damals sprach man böse von Bankfurt oder von Krankfurt. Wie haben Sie Frankfurt erlebt?
Ich habe sehr gern gelebt in Frankfurt, sehr gern gearbeitet. Die gute Voraussetzung dafür war vielleicht, dass ich ursprünglich dachte, wenn ich so einen Posten bekomme in Deutschland, würde ich gern den Posten annehmen, zum Beispiel in Berlin, eventuell in München, in Hamburg sehr gern. Stuttgart wahrscheinlich nicht und Frankfurt kaum, diese amerikanisierte Stadt, diese Stadt der Banken. Und es ist vielleicht was Gutes, wenn man schlechte Vorurteile hat, dann hat man nur gute Überraschungen. Dazu muss man sagen, das war eine tolle Zeit. Das war die Aufschwungszeit in der Kultur mit Hilmar Hoffmann, neue Museen, neue Initiativen. Und diese Mischung von Modernität mit diesen Stahl- und Glasbank-Wolkenkratzern und auch andererseits mit diesem Dorfleben der verschiedenen Gemeinschaften in Frankfurt, also Bockenheim und Sachsenhausen, eine gewisse Gemütlichkeit. Nein, da habe ich da gern gelebt.
Wie groß war Ihr Einfluss auf das Programm dieses Kulturinstituts? Denn die französischen Kulturinstitute bilden ja schon so etwas wie ein Netz.
Ja, eigentlich hatte ich freie Hand. Es waren Richtlinien, aber nicht bindend gegeben von der Botschaft. Und dazu kam, dass ich dorthin geschickt wurde mit einer bestimmten Aufgabe, aus diesem Institut einen Schwerpunkt zu machen, für Literaturdialog, Bücher und so weiter. Und
wie es sich trifft, gibt es auch die Frankfurter
Buchmesse. Genau. Und da hab ich sehr, sehr gut zusammengearbeitet mit der Mannschaft um Peter Weidas damals und mit einigen Verlegern, Übersetzern, Autoren.
Wir hatten einen großen Einsatz 1989 im Oktober.
Ja, das war Schwerpunktthema Frankreich damals. Ja,
200 Jahre Französische Revolution.
200 Jahre, ja.
Dann sind Sie von Frankfurt nach Saarbrücken gewechselt, ebenfalls ins Institut Français. Das ist ja nun eine sehr viel kleinere Stadt, aber sie ist sehr grenznah, ist schon fast mit einem Fuß wieder in Frankreich.
Ja. Ich brauchte ein bisschen mehr Zeit und ich wollte nicht so gestresst sein. Es wurde mir angeboten, den Posten in Berlin zu übernehmen. Dann habe ich gesagt, nein, etwas Kleineres und eine Vorbereitung der Rückreise nach Paris. Und auch aus persönlichen Familiengründen, meine Frau arbeitete damals in Paris und sie hatte wirklich die Fahrerei, die Nase voll. Und immerhin, das waren statt 6 Stunden nur noch 4 Stunden mit dem Zug Saarbrücken und nicht so weit, wie es Berlin gewesen wäre. Und im Saarland hatte ich schon Freunde wie Eugen Helmle, Arnfried Astel und dann Ludwig Harisch.
Sie waren vor kurzem noch mal dort, im März 2003, und haben eine Lesung zusammen mit Arnfried Astel gemacht, ja. Im Saarländischen Rundfunk.
Ja, das war eine schöne Sache. Und Arnfried Astel wird von Mitte Oktober bis Mitte Dezember mit Thorsten Becker zum ersten Mal zwei deutsche Autoren, eingeladen vom Regionalzentrum für Literatur der Region Franche-Comté, Stipendiaten da in der Franche-Comté. Da werden sie da wohnen und lesen und diskutieren mit Studenten.
Sie haben schon erwähnt, Ihr Zusammentreffen mit Ingo Schulze. Das heißt, einem Autor der Nachwendezeit, der Zeit der Wiedervereinigung. Sie, der Sie also die DDR gut gekannt haben und dann verspätet auch die Bundesrepublik vielleicht etwas besser kennengelernt haben, natürlich in Frankfurt und auch in Saarbrücken, klar. Wie haben Sie denn den Untergang der DDR erlebt, die Ihnen doch einigermaßen teuer gewesen war?
Mit einer gewissen Distanz, weil ich ein Franzose war und das waren nicht direkt mein Bier, aber wahrscheinlich mit einer gewissen Ähnlichkeit wie Freunde wie Volker Braun und Christoph Wolff und andere dieser Gattung, sagen wir, die einerseits mit ihrem Werk, mit ihren Aktionen auch innerhalb natürlich der DDR, und sie blieben dort, geistig diese Wende vorbereitet haben, mit ihrem kritischen Blick und mit ihren Schriften, und auch aktiv im Oktober, November waren, und andererseits sich eine andere Art der Wiedervereinigung oder der Einigung vorgestellt hatten. Das heißt, dass, wie damals der Bundespräsident Richard von Weizsäcker sagte, die Wiedervereinigung oder die deutsche Einigung, ich weiß nicht mehr, was er genau sagte, also welchen Begriff, aber er sagte, es sollen keine Sieger und Besiegte sein, jeder bringt etwas mit von seiner Erfahrung und so weiter. In den ersten Jahren der Wiedervereinigung ist es nicht so schön gelaufen, und eine ziemlich verbreitete Empfindung von Ossis war, haben wir 20, 40, 50 Jahre umsonst gelebt, kann man unser Leben einfach so wegstreichen, das war nichts. Also so habe ich damals das geahnt. Natürlich die positiven Folgen dieses Prozesses mit der Reisefreiheit, mit der bürgerlichen Freiheit, mit anderen Vorteilen, die da kamen. Aber andererseits in meiner noch vorhandenen utopischen Vision einer demokratischen Gesellschaft, da blieb eine gewisse Bitterkeit. Ich hätte es mir anders vorgestellt, aber die Geschichte spielt solche Scherze mit den Menschen. Und am besten finde ich diese Situation zusammengefasst in dieser wunderbaren Erzählung Die vier Werkzeugmacher von Volker Braun, wo er diesen Prozess in der Zweideutigkeit zeigt, aber mit dieser Souveränität, ja, man muss auch daraus lernen. Nicht weinen, keine Nostalgie oder Ostalgie und so.
Man könnte den Eindruck haben, dass sich Franzosen für die deutschen Belange mehr interessiert hatten, als es noch die deutsche Teilung gab, als es noch ein Spannungsverhältnis gab zwischen diesen beiden Teilen des Landes, als da auch noch etwas politisch brisanter war. Und seit der Wiedervereinigung sieht es ein bisschen so aus, als wäre Deutschland ja so aus dem Feld des öffentlichen Interesses etwas herausgefallen, relativ langweilig geworden, in den Medien zum Beispiel. Wird kaum was berichtet, deutsche Filme sind auch völlig uninteressant geworden für die Franzosen. Können Sie das bestätigen?
Leider ja. Deswegen muss man glücklich sein über die Tatsache, dass etwas wie Arte existiert. Also das ist ein Glück, dass diese Anstalt existiert, und man müsste versuchen, nach diesem Modell vielleicht auf anderen Bereichen Brücken und Kooperationen aufbauen. Also ich bin sehr, sehr traurig über dieses gegenseitige Desinteresse.
Sie verfolgen ja wahrscheinlich auch die Entwicklung der deutschen Literaturlandschaft. Auch da ein gewisses eher französisches Desinteresse. Es gab vor ein paar Jahren größere Bemühungen hier beim Salon du Livre in Paris, wo man also eine ganze Wagenladung junger deutscher Autoren aufgefahren hat, in der Hoffnung, nun die Franzosen auch wieder interessieren zu können. Aber das war eigentlich nur wie so eine Blase, die geplatzt ist, nicht?
Ja. Leider waren die Verleger stark daran interessiert, als sie davon gehört haben, Schwerpunkt Deutschland für das Salon du Livre in diesem Jahr. Da hat man eine gewisse Konzentration von Veröffentlichungen gehabt, aber danach ist es wieder still geworden. Leider ist es so, mit einigen Ausnahmen. Aber, naja, was soll man...
Wahrscheinlich exotisch genug.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber man muss damit leben und die Literatur ist oft Jahre oder Jahrzehnte lang ein unterirdisches Bächlein und einmal kommt es wieder rauf.
Seit 1995 sind Sie Leiter der Maison des Écrivains, wo wir uns gerade befinden, also des Pariser Schriftstellerhauses. Und können Sie diese Einrichtung mal ein bisschen vorstellen?
Es existiert seit 1986. Das ist ein Verein, aber stark unterstützt vom Centre National du Livre, also Nationalzentrum für Buchwesen, Literatur. Für deutsche Zuhörer sage ich oft, man kann das Maison des Écrivains als praktisch eine Mischung oder Kombination von Literaturhaus und Literaturbüro bezeichnen. Das heißt, wie ein Literaturhaus haben wir hier Lesungen, Vorträge, Veranstaltungen, Diskussionen, ungefähr 50 im Jahr mit französischen oder ausländischen Autoren. Das ist ein Aspekt. Aber ein anderer Aspekt, wir sind freilich keine Gewerkschaft, wir sind keine berufliche Interessenvertretung, aber wir bemühen uns, die Autoren zu verteidigen, indem wir auch ihre Auftritte und Zusammenarbeit vermitteln und erleichtern mit verschiedenen Orten und Institutionen und vor allem Autoren, die entweder in Schulen, Gymnasien oder Universitäten auftreten, Lese- oder Schreibwerkstätten animieren und insgesamt pro Jahr sind das ungefähr in ganz Frankreich 300 bis 400 Autoren, die wir so vermitteln und die wir mit den Zuschüssen, die wir bekommen, zahlen können.
Das dürfte Sie ziemlich ausfüllen. Eine solche Beschäftigung ist ziemlich arbeitsintensiv. Bleibt Ihnen denn auch noch Zeit zum Schreiben?
Ja, ab und zu, aber vielleicht ist es eine Altersfrage. Jetzt werde ich schneller und leichter müde und schon denke ich mit Freude ans Ende 2004, wo ich da in den Ruhestand trete und wo ich dann wieder mehr Zeit für mich in Anspruch nehmen kann.
Kürzlich haben Sie zusammen mit Volker Braun ein Gedicht geschrieben, was sich sogar in die politische Aktualität einmischt.
Also, Deutsch ist es, alt sind wir ja und erfahren wir Gallier und Sachsen, ihr Wichser in Washington werdet erwachsen. Und dann Französisch, vieux certes nous sommes d'expérience celte et saxonne, tâchez donc d'être adulte, branleur de Washington.
Das Gedicht hat zum Titel An Rumsfeld oder A Wrumsfeld, je nachdem. Und ist also eine Stellungnahme offenbar zu diesem berühmten Rumsfeld-Satz über das alte Europa.
Genau, und jetzt können wir feststellen, dass dieses Abenteuer keine befriedigende Lösung war, wie man jetzt in der Irak-Situation feststellen kann. Wenn diese ganz traurige Geschichte immerhin etwas gebracht hat, das war dieser Konsens der öffentlichen Meinungen in Europa. Und das ist vielleicht ein winziges Motiv, ein Trostmotiv, dass dadurch vielleicht langsam eine europäische öffentliche Meinung entstehen wird.
Vielen Dank, Alain Lance.